wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die neue Saison hat begonnen. Der Radsportzirkus rollt sich langsam ein für die großen Saisonhighlights. Die ersten Klassiker stehen Ende Februar, Anfang März auf dem Programm. Danach folgen ja auch noch die drei großen Rundfahrten. Der 100. Giro d'Italia in diesem Jahr, die Tour mit dem Start in Düsseldorf und die Vuelta und natürlich zum Jahresabschluss noch die WM. Eine vollgepackte Saison dank der reformierten World Tour, in der auch einige deutsche Fahrer und Teams für Furore sorgen wollen. Wir blicken voraus mit einem absoluten Kenner der Szene, ja einer deutschen Radsportlegende sogar. Als Aktiver war er unter anderem Sieger der Friedensfahrt, Olympiasieger, Etappensieger der Tour de France, als Funktionär unter anderem später beim Team Telekom Teamchef und heute ist er dem Radsport immer noch eng verbunden, zum Beispiel heute bei uns hier als Expertenstimme bei meinsportradio.de. Herzlich willkommen, Olaf Ludwig.
Ja, auch von mir, herzlich willkommen.
Herr Ludwig, was machen Sie derzeit?
Ja, derzeit bin ich im professionellen Bereich nicht mehr unterwegs, sondern ich organisiere Jedermann-Rennen. Ich veranstalte Radreisen, aber immer unter dem Motto Spaß am Radfahren vermitteln.
Und Sie sind auch dem Profi-Radsport noch als Zuschauer, als regelmäßiger Zuschauer sehr verbunden, würde ich sagen.
Das auf jeden Fall. Also ich verfolge das Thema nach wie vor sehr interessiert und ist natürlich auch gerade in diesem Jahr mit dem Tourstart in Düsseldorf, also wieder in Deutschland mal, ein ganz, ganz großes Highlight, eine besondere Saison.
Die letzte Saison ging ja auch schon gut zu Ende aus deutscher Sicht. Der WM-Titel von Toni Martin, der starke Auftritt von Max Walscheid dann zum Ende des Jahres bei der Tour auf Hainan. Zum aktuellen Saisonstart jetzt der Sieg von André Greipel ganz frisch auf Mallorca. Die guten Ergebnisse von Bora Hansgrohe bei der Tour Down Under. Wird 2017 aus deutscher Sicht ein gutes Jahr für den Radsport?
Ja, ich glaube, ich hoffe, dass es auch wieder ein gutes Jahr wird. Wir haben sehr viele Hochkaräter drin, was die gerade die Klassiker betrifft, die Sprinter mit Zeitfahren. Toni Martin Ende letzten Jahres doch wieder zu seiner überragenden Zeitfahrform gefunden, die natürlich auch in dem WM-Titel sich niedergeschlagen hat, nachdem er doch das ganze Jahr ein bisschen unzufrieden war, gerade mit seinen Zeitfahrleistungen. Jetzt nochmal ein Teamwechsel, das ist auch immer eine sehr motivierende Neuerung, wo man davon ausgehen kann, dass wir einen Toni Martin erleben werden, wie in seinen besten Zeiten.
Also da wünschen wir uns natürlich alle, dass er dann auch für das Team Katjuscha Alpecin dann entsprechend reüssieren wird. Der Tourstart in Düsseldorf, den hatten Sie auch schon angesprochen. Was bedeutet das für den Radsport, dass eben die große Tour de France mal wieder nach Deutschland kommt? Ist ja schon ein bisschen her, als es das letzte Mal war.
Das ist ein bisschen her und der Radsport hat in Deutschland natürlich auch in den letzten Jahren schwere Zeiten durchgemacht. Ich hoffe, dass die Fokussierung dann wieder mal eindeutig auf den Sport liegen wird und nicht auf den Begleiterscheinungen drumherum. Ich hoffe mir Impulse natürlich für den Radsport, was Sponsoren betrifft, denn ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass es eine sehr gute Plattform ist, auch für viele Unternehmen, sich im Radsport zu engagieren.
Das zeigt ja momentan auch zum Beispiel das Team Bora Hansgrohe mit Hansgrohe als neuem Sponsor da drin. Die Tourveranstalter teilen ihren Optimismus. Die Tourveranstalter von der ASO gehen auch davon aus, dass Radsport in Deutschland wieder ordentlich an Popularität zulegen wird. Die Deutschlandtour soll ja auch wieder belebt werden dann im nächsten Jahr. Ist auch ein gutes Zeichen.
Auf jeden Fall. Also man braucht immer Aushängeschilder. Wir haben aktuell, ich sagte es ja schon, im Profibereich natürlich sehr, sehr gute Fahrer. Das, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist der Nachwuchsbereich. Da ist leider vieles weggebrochen, auch viele Veranstaltungen. Es wird immer schwieriger, für Nachwuchsrennen Genehmigungen zu bekommen beziehungsweise diese Auflagen zu erfüllen. Und ohne Nachwuchs werden wir auch keine Top-Profis haben können.
Unsere aktuellen Profis aus deutscher Sicht, Top-Profis aus deutscher Sicht, Toni Martin, Greipel, Kittel, Degenkolb, die fahren ja jetzt alle für Teams, die nicht mit deutscher Lizenz fahren, also nicht für deutsche Teams. Die deutschen Teams, Bora Hansgrohe zum Beispiel, setzt auf ausländische Zugpferde, Rafa Majka oder eben auch Weltmeister Peter Sagan. Ist das problematisch vielleicht auch für die Stimmung in Deutschland oder sehen Sie das eher nicht so?
Nee, ich sehe das eher nicht so. Gerade Bora Hansgrohe hat natürlich mit den Zugang von Sagan. Ich glaube, ist aktuell der charakteristischste und der kompletteste Rennfahrer, den wir haben. Auch außerhalb des Fahrrads, des Radbereiches natürlich ein sehr interessanter Typ einfach, der authentisch rüberkommt. Und ich glaube, wir werden alle, also in Deutschland wie auch die ganze Radsportwelt, noch viel Freude an Peter Sagan haben. Das ist auf jeden Fall eine Riesenbereicherung. Einmal für die Mannschaft selbst, aber natürlich auch für den deutschen Radsport. Und ich sehe es nicht als Problem an, dass jetzt die großen Deutschen nicht in den deutschen Mannschaften fahren, sondern so ist die Interessenslage, das Augenmerk nochmal viel breiter gestreut, wie das vielleicht bisher gewesen ist.
Also nicht mehr so vielleicht wie vor 15 Jahren, 16 Jahren, 20 Jahren beim Team Telekom, wo sich dann eben die deutsche Elite sehr versammelt hatte.
Das ist richtig. Und so wird natürlich Degenkolben, Kittel, Greipel, die werden genauso verfolgt in den anderen Mannschaften, wie natürlich jetzt die deutschen Mannschaften Bora Hansgrohe mit zwei deutschen Sponsoren, das muss man natürlich auch sagen. Aber auch Sunweb hat eine deutsche Lizenz und gibt eben sehr viele Verbindungen nach Deutschland. Also das wird auch für Interesse sorgen, genauso wie Katjuscha Alpecin.
Mhm. Team Sunweb haben Sie eben angesprochen, die führen ja vor allen Dingen auch stark den Nachwuchs ran an die Aufgaben Profi-Radsport. Das ist ja ein langfristiges Konzept, was Sie verfolgen mit vielen wirklich hochtalentierten Fahrern. Wie beurteilen Sie diesen Weg auch der Nachhaltigkeit?
Das kann man eben nur begrüßen, denn wie gesagt, ohne Nachwuchs, ohne Nachwuchsförderung werden wir auch keine guten Profis mehr haben. Die jetzt alle da sind, kommen eben aus einer Zeit, als auch sehr, sehr viele Möglichkeiten für den Nachwuchs da waren und genutzt wurden. Die letzten Jahre sind, wie gesagt, da etwas schwieriger gewesen. Und ich hoffe mir natürlich jetzt, wenn sich Sponsoren auch langfristig den Nachwuchs zuwenden, auch eine breitere Basis am Ende.
Ambitionierte Sprinter sind in Deutschland sehr einige vorhanden, Zeitfahrer auch. Gute Bergfahrer sucht man dagegen eher vergeblich. Entsprechend natürlich dann auch entsprechend aussichtsreiche Klassementfahrer. Wie könnte man das ändern oder was müsste sich da ändern? Vielleicht auch an der Ausbildung der Radsportler?
Ja, ich glaube nicht, dass man da so viel ändern muss. Es gibt auch andere Länder, die jahrelang warten müssen, bis wieder mal ein Klassementfahrer kommt, der relativ stabil vorne mitfahren kann. Viel wurde erwartet von Silvio Herklotz, vielleicht zu viel in jungen Jahren, ist sicherlich ein großes Talent, aber da muss man abwarten, wie das weitergeht, bis man aber mal bei einer großen Rundfahrt ein Kandidat ist für die ersten. Ich sag mal, für ein einstelliges Ergebnis ist es sicherlich schwierig und da werden wir noch ein bisschen warten müssen.
Ist Lennart Kemner
Ulrich oder auch, ich sage es mal, in Andreas Glöden, die kommen nicht jedes Jahr. Das waren jetzt ausgesprochene Bergfahrer, die eben natürlich auch durch ihre Zeitfahrqualitäten dann nochmal in den Gesamtwertungen eigentlich immer eine Rolle mitspielen konnten.
Ist Lennart Kemner so einer, der ist ja erst 20 bei Sunweb unter Vertrag, einer, dem Sie langfristig zutrauen, in diese Lücke da reinzustoßen?
Ja, Sie sagten es schon, er ist erst 20 und er ist natürlich auch ein großes Talent, er ist schon Juniorenweltmeister gewesen, er ist ein sehr guter Zeitfahrer. Zeitfahren ist heute einfach eine Voraussetzung, wenn man in der Gesamtwertung etwas weiter vorne ankommen will oder ganz vorne ankommen will, dann muss man erstmal im Zeitfahren gewisse Fähigkeiten haben, um dabei nicht allzu viel zu verlieren. Mhm. Der Weg von Junioren oder auch von U23-Fahrern bis in die Weltspitze ist eben leider steinig und nicht so einfach. Die Voraussetzungen sind sehr gut, aber ich bin immer einer, der sagt, man sollte den jungen Leuten, die diese Voraussetzungen haben, auch nicht einfach zu schnell und zu viel den Druck geben, das wird der neue Tour de France-Sieger, das wird der neue Sprinterstar, der Zeitfahrkönig und so weiter. Es gibt viele Steine, die auf dem Weg liegen, die es zu umfahren gilt. Und man braucht einfach einen gewissen Zeitrahmen. Also die Erwartungshaltung ist von einem, der in jungen Jahren gewonnen hat, egal in welchem Bereich, leider immer sehr schnell in den Himmel gewachsen. Und oft tut man den Sportlern dann auch keinen Gefallen, wenn man zu früh zu viel von diesen erwartet. Sondern es ist ein Entwicklungsprozess, das bleibt einfach so. Man braucht etwas Zeit und den Sportlern muss man die auch mitunter geben. Es hängt eben dann auch vom Umfeld ab, wie viel Zeit den Talenten gegeben wird.
Der eine schafft dann früher, der eine etwas später den Durchbruch. Gibt das so ein ideales Alter für Radsportler?
Nein, für Radsport nicht. Radsport ist eben nicht so, dass man sagt, man darf nur eine gewisse Größe oder nur ein gewisses Gewicht haben. Es gibt relativ große Rennfahrer, es gibt auch sehr kleine. Aktuell haben wir ja sehr, sehr viele kolumbianische Rennfahrer, die natürlich sehr klein sind, vom Gewicht her auch nicht viel mitbringen, aber die irgendwo natürlich eine sehr, sehr gute Ausbildung hatten, mittlerweile auch sehr, sehr gut bergab fahren. Also vor meiner Zeit gab es auch mal einige sehr starke kolumbianische Rennfahrer, die waren überragend am Berg, aber natürlich auch schwach bergab. Das hat sich natürlich alles geändert, und wenn man das jetzt sieht, wie viele Kolumbianer da sind jetzt und Weltspitze sind, selbst im Sprint, dann muss man sagen, wurde dort sicherlich sehr gut im Nachwuchsbereich gearbeitet.
Welchem deutschen Fahrer trauen Sie denn 2017 zu, die größten Schlagzeilen zu schreiben?
Die größten Schlagzeilen ist immer ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist Toni Martin, Marcel Kittel, John Degenkolb, André Greipel, das sind die besten Aussichten haben, die in ihren Teams auch Kapitäne sind, die es schon gezeigt haben, dass sie erfolgreich sein können. Und von denen wird natürlich auch bei den großen Sprints, bei den großen Klassikern Siege erwartet. Ja. Im Nachwuchsbereich ist es natürlich auch immer eine Frage, welche Aufgaben haben diese Sportler innerhalb ihrer Mannschaft. Ja, also Lennart Kennner haben Sie schon angesprochen, aber auch von Niklas Arndt wird einiges erwartet. Nur ich sage immer, man muss das im Zusammenhang sehen, welche Aufgaben Sie in Ihren Teams haben, denn Sie sind meistens nicht die Kapitäne, die sich ausschließlich auf einen Höhepunkt vorbereiten können, wie das vielleicht in Nibali, wie das in Froome, wie das in Contador ist, in den Teams, wo es um die Gesamtwertung geht.
Niklas Arndt, der hat ja bei der Tour Down Under schon für einige Ausrufezeichen gesorgt. André Greipel jetzt für den ersten Sieg aus deutscher Sicht auf Mallorca ein Rennen gewonnen. In Australien bei der Tour Down Under, da dominierte Caleb Ewan die Sprints bei der Tour Down Under. Fürs Selbstvertrauen sind solche Siege zu Saisonbeginn natürlich unheimlich wichtig. Aber wenn man jetzt mal auf die Gesamtsaison blickt, welche Rückschlüsse lassen sich denn aus so frühen Resultaten ziehen? Kann man das im Formaufbau irgendwie sagen, ja, das ist besonders gut oder das ist besonders schlecht, weil man vielleicht zu Beginn der Saison dann schon zu viele Körner lässt?
Es ist ja nicht überraschend, dass jetzt in Australien die australischen Profis dominieren. Das ist ihre Heimatrundfahrt. Sie sind länger vor Ort, haben sich sehr gut akklimatisiert, und es hat sicherlich einen anderen Stellenwert, die Tour Down Under jetzt vielleicht für die Australier wie für einen Norweger oder für einen Kolumbianer, ja. Oder auch vielleicht für einen Franzosen. Das muss man natürlich auch sehen. Nichtsdestotrotz, es ist nicht mehr so wie vor 20 oder 40 Jahren. Am Anfang, dann gucken wir nur mal, wie es geht, sondern das sind Rennen auf sehr, sehr hohem Niveau, und jeder Sieg zählt und gibt natürlich auch Selbstvertrauen. Aber Caleb Ewan ist sicherlich einer der jungen Sprinter, von dem man in diesem Jahr noch sehr viel hören wird, aus meiner Sicht genauso wie von Gravira, den Kolumbianer. Das natürlich auch ungewöhnlich ist, dass ein Kolumbianer im Sprint so stark ist, und ich glaube, das sind die zwei von den Jungen, die dieses Jahr bei den Etablierten den Durchbruch mit schaffen werden.
Dann gucken wir nochmal auf weitere Fahrer. Der Formaufbau ist natürlich bei jedem Radsportler dann auch wieder anders. Die Planung für diese Saison auch. Einige Klassementfahrer setzen zum Beispiel ausschließlich auf die Tour, ordnen der alles unter. Nairo Quintana, der möchte in diesem Jahr Giro und Tour fahren. Ist das die richtige Taktik, um die Dominanz von Chris Froome bei der Tour in diesem Jahr endlich zu brechen? Im letzten Jahr hatte Quintana so einige Probleme.
Das ist richtig, dass die Tour am Ende immer das Maß aller Dinge ist, und gerade was die Gesamtwertung betrifft, und der Tourverlauf hat sich ja in den letzten 10 Jahren, also die Gestaltung der Tour de France Etappen hat sich ja auch etwas geändert, so dass man von Anfang an topfit sein muss. Also wer in der Gesamtwertung eine Rolle mitspielen will, der kann nicht in der ersten Woche darauf warten, dass die Form noch kommt, sondern muss von Anfang an topfit sein. Meistens ist es jetzt so, dass in der ersten Woche auch schon eine Bergankunft da ist, dabei ist, und da müssen die Sportler einfach schon da sein. Insofern ist es schwierig, diese zwei Höhepunkte hintereinander jetzt, also Giro und Tour, weil die liegen doch relativ dicht beieinander, zu kombinieren. Es ist nicht unmöglich und es wird auch wieder meiner Meinung nach möglich sein, Giro und Tour zu gewinnen. Die Frage ist eben, wie stark sind auch die Mannschaften, die Helfer in den beiden Rundfahrten dann für, zum Beispiel für Quintana. Er hatte sicherlich nach 2015 im letzten Jahr nicht den Höhepunkt bei der Tour de France. Das hängt dann mit der Trainingsgestaltung auf den Höhepunkt zusammen. Da werden sich die sportlichen Leiter, die Methodiker sicherlich Gedanken dazu machen. Und bisher ist es immer so gewesen, dass bei der Tour de France das Team Sky einfach dominiert hat. Mhm. Bei den anderen Rennen nicht so sehr, aber ich glaube, dass alle drumherum sich da Gedanken machen, wie man so etwas durchbrechen kann. Ja, auch das Team Sky ist nicht zufrieden mit ihren Ergebnissen bei Giro und Vuelta. Sicherlich bei der Tour, weil viel besser kann man das da nicht machen. Diejenigen, die jetzt dafür verantwortlich sind, werden sich ihre Gedanken machen und für den Sport ist es sicherlich interessant, wenn Quintana an den Start geht und sagt, ich fahre beides und ich versuche das auch erfolgreich zu gestalten.
Sind wir auf jeden Fall gespannt. Die Dominanz von Team Sky haben Sie angesprochen. In diesem Jahr hat sich ja in Sachen Teams in der World Tour einiges geändert. Einige sind von der Bildfläche verschwunden. Team Tinkoff zum Beispiel, da hatte Tinkoff das Engagement beendet. Mit Sagan und Maika sind die besten Fahrer zu Bora Hansgrohe abgewandert, haben wir eben schon gesagt. Es hat sich ja noch mehr getan, auch auf dem Transfermarkt sozusagen im Radsport. Vincenzo Nibali, der ja die 100. Giro in diesem Jahr als Italiener natürlich auch mit besonderem Stellenwert, Bedenkenwert, der fährt jetzt für Bahrain Merida, ist dort alleiniger Kapitän. Wie sehen Sie das Teamranking in diesem Jahr? Auch eine Durchmischung, kann da auch von hinten so eine Mannschaft wie Bora Hansgrohe sich vielleicht eben auch in diesen etablierten Kreis der 3-4 besten Mannschaften schon richtig reinfahren und etablieren?
Ja, Bora Hansgrohe kommt ja sozusagen aus dem Nichts dann, wenn man jetzt nur die World Tour sieht. Ja, ja. Sind das erste Jahr dabei und haben mit Maika und auch mit Leopold König zwei erfahrene Klassementfahrer, die Giro Tour und Vuelta alle schon gefahren haben. Die wissen, worauf es ankommt. Natürlich mit Peter Sagan, mehr oder weniger den Überflieger, der von den schnellen Sprints bis zu den schwierigen Sprints immer ein Kandidat ist, der alle Klassiker fahren kann, sehr erfahren ist, wie gesagt auch ein Typ ist, der außerhalb vom Radsport sich sehr, sehr gut bewegt und schon allein da eine große Aufmerksamkeit für Bora Hansgrohe da sein wird. Nicht bloß jetzt die Aufmerksamkeit, sondern auch Erfolge und diese Erfolge werden sich sicherlich für die Mannschaft auch im Teamklassement niederschlagen. Ja. Man muss natürlich immer wieder sehen, wie die Punkte zusammengestellt werden und dann ist es oft so, dass die Klassementfahrer doch etwas bevorteilt sind in der Weltrangliste gegenüber den reinen Klassikern. Ja. Also die letzten Jahre war es meistens so, dass diejenigen, die Tour und Giro oder Vuelta vorn waren und noch bei einer anderen Rundfahrt in der Gesamtwertung gut gewesen sind, denen liegt das natürlich die ganze Punkteeinteilung für die Weltrangliste.
Also die Weltrangliste und auch die World Tour hat sich in diesem Jahr ja insgesamt ein bisschen verändert. Der Kalender ist aufgebläht worden. Ich glaube 35 Rennen sind es jetzt, die insgesamt gefahren werden. Viele sagen, oder einige sagen, das ist ein bisschen zu viel. Wie stehen Sie dazu?
Ja, Sie haben schon gesagt, er ist ganz schön aufgebläht worden und die Ziele, die Ideen, die eigentlich mal da waren, die besten Rennfahrer in die besten Rennen zu bringen, um natürlich auch eine große Spannung zu haben, das wird momentan sicherlich verfehlt. Je mehr Rennen sind, desto weniger sind die großen Mannschaften auch in der Lage, überhaupt mit ihren guten Rennfahrern am Start zu stehen. Und das reicht ja nicht bloß, wenn man sagt, ich schone jetzt einen Nibali oder einen Froome, sondern man braucht auch die Helfer dazu. Die Helfer brauchen auch ihre Pause, weil auch von den Helfern werden Topleistungen in den einzelnen Rundfahrten abverlangt. Und da kann man nicht sagen, ja, du bist nur Helfer, du fährst mal Giro und Tour. Nein, das geht alles nicht mehr. Also es ist schon logistisch und auch einfach von von der Teamstruktur her muss man sich jetzt festlegen, wo man seine Schwerpunkte hat und wo man die hinlegt. Und deswegen glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, diesen Kalender immer größer zu machen, weil dann die Veranstalter, die neu dazukommen, erwarten natürlich auch, dass von den World Tour Teams nicht nur die Teams mit ihren Bussen am Start stehen, sondern auch mit guten Rennfahrern am Start stehen. Mhm. Und das ist natürlich bei so einer Anzahl an Rennen, die über die ganze Welt verstreut sind, nicht einfach, die sportlichen Leiter, die Manager, also alle Seiten und auch was für einen Rennfahrer noch machbar ist, zu befriedigen.
Die Veranstalter ziehen sowieso ziemlich viel Kritik auf sich, auch von Seiten der Teams, nicht nur wegen dieses Terminplans, sondern auch wegen anderer Entscheidungen, die getroffen werden. So soll bei großen Rundfahrten das Feld der Fahrer verkleinert werden. Die großen Teams sollen dann mit einem Fahrer weniger antreten, weil dann eben auch für die Veranstalter entsprechend die Kosten gesenkt werden können. Offiziell werden noch andere Gründe vorgeschoben. Da wird gesagt, das macht das Peloton sicherer, wenn weniger Fahrer sind. Sie waren selber Teammanager und Teamchef. Wie stehen Sie zu solchen Aussagen und zu solchen Änderungen, dass eben jetzt auch den Teams, letztlich auch den Fahrern, die Planungssicherheit genommen wird, wenn jetzt gesagt wird, wir reduzieren jetzt einfach das Feld. Die Teams haben ja die Kader zusammengestellt, bevor so eine Entscheidung getroffen wurde.
Das ist ja der entscheidende Punkt. Also ich glaube, in jeder Sportart wird immer versucht, die Disziplinen, die Wertigkeit, die Fernsehtauglichkeit zu optimieren. Also Neuerungen gibt es überall und es wird auch überall laut darüber diskutiert. Leider ist aus meiner Sicht nicht immer das, was diskutiert wird, auch sinnvoll, sondern es geht aus nur ein Gesichtspunkt von 10 wird genommen und wenn man den verbessern, wird alles besser. So ist es meistens nicht. Und gerade wenn man jetzt ein Team aufgebaut hat mit 25, 28, 30 Rennfahrern, hat im Kopf vielleicht 30 Rennen zu fahren weltweit. Das hat mit Autos, mit Bussen, mit Personal, mit Mechanikern, da kommen so viele Dinge dazu, die eine Rolle spielen, die man im Sommer 2016 vielleicht rund gemacht hat oder im August, September beendet hat und dann kommt im Dezember oder im Januar plötzlich eine Mitteilung, also nee, so viele Rennfahrer werden nicht mehr starten. Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, dann schicke ich einen Rennfahrer weniger hin, dann habe ich plötzlich zu viele Rennfahrer, ich habe plötzlich zu viel Personal. Also solche Dinge sollten einfach langfristig entschieden werden und natürlich auch vorher mit den Betroffenen mal diskutiert werden. Denn so wie man das liest und hört, entscheiden das 3-4 Leute und dann die anderen müssen es einfach schlucken. Und das ist kein gutes System, um wirklich den Radsport voranzubringen. Ich glaube, wenn man Spannung reinbringen will, sollte man einfach mal einen Funk wieder abschaffen. Wird auch schon viel Spannung im Rennen mehr entstehen wie aktuell.
Ist das eine Sache, die auch unter Teams diskutiert wird, den Funk abzuschaffen? Könnten Sie sich das vorstellen, dass das wirklich durchgeführt werden könnte, sowas?
So etwas wird sicherlich diskutiert. Das ist jetzt von mir auch einfach mal wieder so auf ein was draufgehauen, weil viele sagen, die Ausreise haben ja gar keine Chance mehr. Für mich persönlich ist es so, dass ich jahrelang immer noch gesagt habe, der Funk hat mehr Vorteile wie Nachteile. Ja. Der Nachteil ist definitiv da gegeben, wo Ausreißergruppen im Flachen zu 95% ihrer Chance beraubt werden. Ja. Weil das lässt sich heutzutage mit der sekundengenauen Zeitabstandsmessung relativ einfach festlegen, wie lange muss man fahren, wie schnell muss man fahren, um die Ausreißer wieder einzuholen. Mhm. Also die Chance für Ausreißergruppen im Flachen, auf den langen Etappen, wo natürlich auch frühzeitig die Ausreißergruppe geht, die wird über diese Möglichkeit des Funks fast gegen Null geschrieben, ja, oder gegen Null gebracht. Im bergigen Gelände ist es ein bisschen anders, weil natürlich dann letzten Endes auch die Form der einzelnen Fahrer entscheidend ist. Und das lässt sich nicht am Rechenbeispiel so einfach hin und her schieben. Ja. Mit dem Funk oder ohne den Funk haben wir immer die gleichen Sieger. Für eine große Rundfahrt wie für einen Klassiker, weil es ist immer noch so, dass bestimmte Entscheidungen, auch wenn so ein Rennen über 4, 5, 6 oder 7 Stunden geht, manche Entscheidungen, die muss man innerhalb von einer Sekunde treffen. Und da muss der Rennfahrer das entscheiden und nicht der Knopf im Ohr oder der sportliche Leiter oder sonst irgendwo. Mhm. Das geht natürlich ein bisschen verloren. Deswegen begrüße ich jetzt natürlich, dass im Nachwuchsbereich ohne Funk gefahren werden muss, dass die Fahrer einfach noch sich ein bisschen mehr mit Thema Taktik und auch ein bisschen so ein Rennen zu lesen, Gefühl zu entwickeln, das ist ein bisschen verloren gegangen, weil viele einfach nur über den Knopf im Ohr von außen von den sportlichen Leitern gesteuert werden.
Wie lange dauert sowas, bis ein Sportler auch so eine Renntaktik ja, reingekriegt hat ins Bewusstsein, dass es quasi automatisch für ihn abläuft, solche Prozesse zu erkennen und auch zu lesen?
Sowas läuft nicht automatisch ab. Das sind eben, wie gesagt, Erfahrungswerte, dass in fast allen Mannschaften gibt es Rennfahrer, die rein leistungsmäßig oder von den Ergebnissen her nicht ganz vorne stehen. Aber das sind diejenigen, die eben wissen, wo gewisse Entscheidungen heranreifen, ob das jetzt von der Geografie, von den Windverhältnissen her ist, wann kommt ein Berg, wann kommt schlechte Straße. Aber die auch einfach die Konkurrenz beobachten. Der sieht heute nicht so gut aus oder der wird von seinen Teams sehr beschützt, der Kapitän. Ja, das sind vielfältige Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Und dann gibt es eben Rennfahrer, die sowas ganz einfach beobachten, aufnehmen, auch weitergeben und andere, die einfach nur warten auf Anweisungen. Mhm. Und sowas ist schwer zu erlernen. Also das hängt auch viel zusammen, wie man groß wird, zum Beispiel bei der Nachwuchsarbeit. Manchmal habe ich das Gefühl, es geht nur noch nach Leistungswerten, wer gefördert werden wird und wer nicht gefördert wird. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das kann man schlecht in Parameter fassen. Da braucht man das Gespür. Mhm.
Wer ist Ihr persönlicher Lieblingsfahrer im Weltfeld?
Ich hatte es ja schon gesagt, derjenige, der am spektakulärsten ist und auch ein ganz, ganz großes Spektrum abdeckt, ist Peter Sagan. Mhm. Was die Klassiker betrifft, was die Sprints betrifft, aber auch die Art und Weise, wie er seine Rennen fährt und ist natürlich auch ein kleines Phänomen, wie er bergab fährt. Gibt es auch ein paar Videos auf YouTube, wo man sehen kann, dass er sein Rad nicht nur zum Radfahren beherrscht, sondern auch um die Kurven und ein paar Tricks drauf hat. Also es ist schon beeindruckend, dass er mit dieser Lockerheit am Ende auch solche großen Erfolge einfährt.
Und welches ist Ihr persönliches Saisonhighlight?
Ja, für mich persönlich steht immer Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix. Das waren die zwei Rennen, auf die ich mich immer konzentriert hatte. Das sind auch diejenigen, die ich am intensivsten verfolge. Und dann steht natürlich die Tour de France für mich nach wie vor über allen. Egal, ob der Giro emotionaler ist oder mehr italienisch ist. Es sind immer sehr, sehr schöne Bilder, die mich ergreifen, welchen Stellenwert der Radsport zum Beispiel in Frankreich hat, aber den hat er auch gerade in Belgien, was die Klassiker betrifft. Und davon träumen wir als Deutsche einfach.
Das stimmt. Und was ist Ihr persönlicher Wunsch an die Saison 2017?
Dass es möglichst keine schweren Stürze gibt und die Stürze, die sich nicht vermeiden lassen, glimpflich abgehen, weil gerade diese Situation, die wir jetzt mit den Stürzen in den letzten zwei Jahren hatten, gerade auch von außen, also wo es nicht bloß Rennfahrer betrifft, sondern Autos und Motorräder betroffen sind, dass man das möglichst wieder zurückfahren kann.
Das wünschen wir uns auch. Vielen Dank an Olaf Ludwig, unseren Interviewpartner heute, der uns zur Verfügung gestellt wurde durch Andrea Kummer, die Athleten- und Expertenagentur. Vielen Dank, Herr Ludwig.
Danke auch.
Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus der Fraport Arena in Frankfurt. Wenn sich Deutschland gegen Belgien stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 3. bis 5. Februar. Freitag ab 14 und Samstag und Sonntag ab 13 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.